Herzlich willkommen bei der zweiten Folge in der zweiten Staffel von Jesus, der liebevolle Therapeut. Mit Andi Weiß
und Stefan Schwaben wieder.
Schön, dass wir auf dieser Reise sind zu diesen Urwunden des Menschen. Letzte Woche haben wir das Paradies verlassen müssen sozusagen. Bei Adam und Eva haben wir angefangen, ganz am Anfang, deswegen hast du es auch genannt, die Urwunde. Die Urwunde der Scham. Wir sind also raus aus dem Paradies und sind jetzt weitergegangen, auch biblisch chronologisch, jetzt bei Kain und Abel.
Ich finde das ganz spannend, weil dass die beiden Protagonisten, mir war es ja wichtig, so zu zeigen, Bibel ist pure Entwicklungspsychologie. Ja, das sind Menschen, die mit dem Leben, mit sich, mit den Fragen des Lebens und klarkommen müssen. Und deshalb liebe ich das, weil wir merken, oh, das sind ein paar tausend Jahre alte Geschichten, die uns erzählt werden. Aber das findet heute statt, weil das ganz tief in uns drin verankert ist. Und gerade bei diesem Gang finde ich es ganz, ganz spannend zu sagen, was steckt denn über Generationen hinweg in Menschen drin? Und wenn wir die Ur-Urwunde eigentlich der Beschämung nehmen, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich würde sie gerne die Ur-Urwunde nehmen, weil ich glaube, das ist das Grundelement. Ich erlebe das immer wieder, wenn eine Entschämung, wenn etwas sein darf, wenn eine Entschämung stattfindet in einem Beratungskontext, dann kann ein Mensch ins Gestalten kommen. Dann darf man ehrlich auf den Schmerz schauen, dann darf man ehrlich auf Schuld schauen, dann darf man ehrlich auf Misslungen schauen, aber genauso wertend und ehrlich auf was Gelingendes schauen. Und das nenne ich gerne die Ur-Urwunde, weil das ist so der Urschlüssel, glaube ich, an etwas dran zu kommen. Wenn wir jetzt mal schauen, Adam und Eva, die Geschichte, die uns da erzählt wird, da ist eine Beschämung da. Ja, ich habe es beim letzten Mal gesagt, Luther übersetzt so zärtlich, denn sie erkannten, dass sie nackt waren. Ja, so dieses, ich erkenne mich, dass ich nicht genüge und ich schäme mich dafür, dass mir Leben nicht gelingt. Und unter dieser Beschämung geht es weiter. In der Bibel lesen wir, also, du wirst unter der Hitze der Sonne dein Brot erwerben und du musst einen harten Acker und den kalten Winter. So, und da wird ja beschrieben, wie anstrengend Leben ist. Und wieder landen wir in Frankreich. Tragischer Trias, Leid, Schuld, Tod, das Leben begegnet einem und es gehört zum Leben dazu. Und das finde ich ganz was Wichtiges in der Entschämung, dass mir Leid begegnet, dass mir Schuld begegnet, also sprich, dass ich schuldig werde, dass andere Menschen an mir schuldig werden, dass ich sterben muss, das ist nicht das Ergebnis meines Unversagens, meines Missstandes als Mensch so, sondern das ist menschliches Tagesgeschäft. Und allein das entschämt schon mal. So, also das gehört zum Leben dazu, dass Widrigkeiten, das gehört zum Leben dazu. Da hat sich jetzt nicht irgendjemand hingesetzt und gesagt, oh, dem Weiß oder dem Schwabmeter, dem schicke ich jetzt ein schlimmes Leid. So, das ist ja manchmal so ein Moment.
Das denkt man sich manchmal. So.
Frankl sagt, wir können so viel gestalten, wenn wir das, was da kommt, wenn wir das nicht als Strafe annehmen, sondern als Aufgabe. So, als Aufgabe kann ich nur etwas annehmen, wenn ich nicht unmittelbar eine Strafe sehe oder ein Ergebnis einer Missetat. In der Bibel finden wir Geschichten, in denen Jesus ganz besonders die Theologen nennen das den Tun-Ergehens-Zusammenhang ganz therapeutisch auflöst. Ja? Also sprich, da tut jemand etwas und das, was er tut, führt dazu, dass er jetzt eine negative Konsequenz geht. Die Heilung des Blindgeborenen. Da kommt man an den Punkt, dass die Jünger fragen, ja, das verstehen wir jetzt nicht. Ja? Wenn der schon blind auf die Welt gekommen ist, ja, wer hat denn dann was falsch gemacht? Ja? Also er wahrscheinlich nicht, waren es dann die Eltern oder erzähl mal, ja, so ganz spannend. Jesus sagt, nein, da geht es hier nicht um Schuld. Sondern heute werdet ihr was Großartiges, die Werke Gottes erleben. So. Also wir haben ja immer so einen Schuldbezug. Ach so, Leid, Schuld und Tod kommt, dann haben wir, gelingt uns Leben nicht. So,
ja, wir wollen ja auch immer wissen, woher kommt etwas. Wir wollen ja auch die Kontrolle darüber
verstehen.
Haben.
Ja, genau.
Und das verstehen. Das ist ja auch urmenschlich. Ja,
auch das ist urmenschlich. Ja. So, jetzt haben wir die Beschämung. In dieser Beschämung verlassen Adam und Eva das Paradies, müssen aus dem Paradies raus. Es sind nicht mehr die schönen, friedvollen Urzustände. Sondern es beginnt hier echtes Leben. So schaut echtes Leben aus. Und jetzt sehen wir, wie der Mensch, der in dieses Leben reinkommt, ein ganz tiefes Bedürfnis mitbringt, weil der Schmerz ja groß ist in dieser Beschämung. Der Mensch liest daraus, ich darf nicht sein. Bin nicht erwünscht in dieser Welt. Weil ich kann es nicht, ich gehöre nicht dazu. Ich darf es nicht sein.
Diese Entfremdung merkt man ja auch bis heute, wie der Mensch agiert auch auf dieser Welt, ne? Dass er entfremdet ist auch von der Schöpfung.
Ja, und auch entfremdet von diesem Moment der Ebenbildlichkeit.
Ja.
Ja, so. Ja. Also, weil wenn ich ein Ebenbild bin, dann bin ich ja nicht weder nicht nutzlos, dann bin ich ja nicht einfach nur, jemand hat neulich gesagt, war interessant, habe ich nun zum ersten Mal, ich mache jetzt seit über 20 Jahren Musik, aber kam Tontechniker und dann haben wir einen Soundcheck gemacht und dann sagt er, ja, den genauen Soundcheck können wir erst machen, wenn das Füllfleisch da ist. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch nie, das ist ja ein sehr wertschätzender Begriff, ja. Füllfleisch, ja, so. Also wir sind ja für Gott kein Füllfleisch in dieser Welt, ja, sondern wir sind ein Ebenbild.
Ja.
Eine Würde haben wir da. Ja. Da sind wir gerufen. Psalm 139, noch bevor ich auf die Welt komme, hast du dir gedacht, wie wunderbar du mich bereitest. Wir sind kein Füllfleisch. So, aber es fühlt sich manchmal so an.
Ja.
Ja, ich bin ja nichts wert. Ich bin ja nicht von Bedeutung. Ja, ich bin ja beschämt. Ich habe ja nichts verloren. Ich habe ja nichts zu sagen. Ich bin
fremd hier.
So, und gleichzeitig, glaube ich, ist neben dieser Urwunde der Beschämung aber der Moment da, dass wir, glaube ich, doch die tiefe Sehnsucht auf der einen Seite in uns tragen, irgendwas beweisen zu können, dass wir doch eine Daseinsberechtigung haben. Mhm. Und gleichzeitig ist, glaube ich, auch so ein paradiesischer Funke in uns drin, dass wir sagen, aber wir sind doch wer. Mhm. Und ich glaube, in jedem Menschen schlummert dieser Funke der Ebenbildlichkeit, dass er sagt, doch, in mir steckt was ein Schöpfungswunder. In mir steckt das Wissen, dass ich eigentlich wunderbar gemacht bin. Eigentlich geil. So, und dann kommt aber Leben, dann kommt Geschichte, dann kommt Geröll über mich drüber. Und dann wird dieser Gedanke immer größer, na, ich habe ja nichts zu geben, ich bin es nicht wert. Mich sieht man ja nicht, mich nimmt man nicht ernst, ich habe ja keine Bedeutung.
Und das ist ja die nächste Urwunde, die du da beschrieben hast, in Jesus, der liebevolle Therapeut, in den Urwunden, nämlich Nummer 2, so nenne ich es einfach mal, ich bin egal. Die Urwunde des Übersehenwerdens, wir sind bei Kain und Abel, 1. Mose 4, 1 bis 8, da könnt ihr das nachlesen.
Tja, und jetzt wird es spannend. Mhm. Wenn ich nicht von Bedeutung bin, was macht denn das mit mir? Dann will ich es allen beweisen. Mhm. Ich habe viele Menschen in Beratungsgesprächen, die sich so bemühen, um ihre Bedeutung wieder zu beweisen. Und die so enttäuscht sind, wenn die Rechnung nicht aufgeht. Weil es so eine schmerzhafte Erfahrung ist. Ich liebe den Gedanken im aaronitischen Segen, wenn wir hören, der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir. Mhm. Das ist ja der Moment, manchmal war es ja so, wenn der Stammesvater gesehen hat, also es gab ja keinen Ultraschall und gar nichts, man wusste nicht, wird das Junge oder Mädchen, ja. Dann war manchmal damals die Enttäuschung groß, wenn es ein Mädchen war, wie furchtbar. Mhm. Und manchmal hieß das auch, dass es das Todesurteil eines Babys war, wenn es kein Junge war. Ja. Muss man sich mal vorstellen. Ja, nur aufgrund seines Geschlechts aussortiert zu werden. Ne? So. Und jetzt ist der Moment, wenn das Gesicht des Stammesvaters geleuchtet hat, dann war das die Aussage, du sollst leben. Mhm. Also sieht man mal, was dieser Segen in diese Urwunde kommend bedeutet eigentlich. Ja? Deswegen, die Bibel ist ein entwicklungspsychologisches Feuerwerk, weil das ist Bindungstheorie. Ja? Ja. Also du bist willkommen in dieser Welt. So, das sieht man ja, da kriege ich Gänsehaut. Ja? Mhm. Ich hab mit dem Emil, war er ganz klein, hatte ich immer,
Sohn.
Ja, so, mhm. Mein Sohn, da hatte ich immer ein Ritual, da war er so, weiß ich, 2, 3, 4 Jahre alt, so, haben wir immer so gesagt, ich habe gesagt, also Emil, ich lieb dich so, das ist Wahnsinn, ja, so. Und dann hat er gesagt, oh, wie schön. Und dann habe ich gesagt, weißt du auch, warum das so ist? Und dann hat er die Arme in die Luft geworfen und hat gesagt, einfach, weil es mich gibt, ja, so. Mhm.
Aber das ist so schön.
So, und der Bruch, der da ist, wenn das nicht da ist, wenn ein Mensch sich nicht willkommen fühlt, wenn er sagt, ich habe hier nichts verloren, ich bin doch draußen, ja, alle anderen sind willkommen, ich bin nicht gesehen, ich habe hier keinen Platz, ich habe hier keinen Ort. So, und jetzt kommen wir zu dieser Urwunde, kommen von der Urwunde der Beschämung. Wenn wir so lesen, die Bibel erzählt uns das als eine Generationengeschichte. Ja. Die Generation der Beschämung wird transgenerativ, also diese Beschämung wird transgenerativ weitergegeben. Und in dem Menschen wächst der Wunsch, dieses Wissen in sich drin, aber ich bin doch wer, ich bin doch ein Ebenbild. Ich habe doch was zu geben und das muss ich doch jetzt irgendwie zeigen können. So, jetzt kommen wir zu Kain und Abel. Ja, beides fleißige Leute. Mhm. Die Bibel sagt, der eine Ackerbau, der andere Viehzucht, ja, die sind beide fleißig, die machen, jetzt bringen die ihr Opfer da. Ja. Kann man sich vielleicht so vergleichen, weil damals war es ein Opfer, heutzutage ist es vielleicht so das Vorspielen in der Musikschule. Mhm. Jetzt wird mal Bilanz gezogen, ja. Jetzt sag mal, bringt das was, ja? So. Und das eine Opfer wird gesehen, mhm. Ja, das andere Opfer wird nicht gesehen, wie so Zeugnistag, ja, so.
Was du, ja schon krass ist. Ne?
Du bist gut, ja. Du bist nicht gut. Du hast es geschafft, du hast es nicht geschafft. Deine Leistung ist gut, deine Leistung ist ganz komisch, was da passiert. So, und jetzt spüren wir mal, was da für eine Wut aufkommt. Was muss denn da für eine, das ist ja auch eine Geschwisterrivalität, die da stattfindet. Hey, der eine darf sein, der andere darf nicht sein. Und der Schmerz bei einem Kain, der so nachvollziehbar ist, ich war doch auch fleißig. Ich bin doch auch wer. Ich habe doch auch was geschafft. Mhm. Und diese Wut, die aufkommt, Wut ist immer das Ergebnis unerfüllter Bedürfnisse. Also das Bedürfnis, das der Kain auch hat, zu hören, hey Kain, schön, dass du da bist. Hey Kain, toll, was du gemacht hast. Hey Kain, du warst fleißig. Ich sehe, dass du auch geschwitzt hast. Ich sehe, dass du auch dir die Hände schmutzig gemacht hast. Und auch du kriegst deinen Erfolgsmoment, sein zu dürfen. Und das eine Opfer wird gesehen und das andere Opfer wird nicht gesehen. Und dieser Schmerz, der so groß ist, dass er so wütend wird, so außer sich ist, dass er seinen Bruder erschlägt.
Ist ja schon eine harte Geschichte, ne? Insgesamt.
Aber in der Psychodynamik eigentlich Alltagsmomente. Wir erschlagen Gott sei Dank vielleicht uns nicht gegenseitig. Mhm. Aber wenn wir nur gucken, was in dem Moment auf Social Media vielleicht abgeht, wie oft passiert ein Brudermord online? Mhm. Jede Sekunde tausende Mal.
Und das sagt ja sogar Jesus, und da kommen wir jetzt auch natürlich dazu, welches Pendant es gibt. Aber Jesus sagt ja, wenn ihr im Gedanken schon euren Bruder hasst, dann habt ihr ihn getötet. Der ist auch knallhart.
Ja, so. Also von dem her gab es noch kein Social Media damals.
Ja,
aber
den Gedanken.
Aber der verbale Mord ist, glaube ich, da natürlich ein Unterschied, auch in der Art und Weise. Das wird auch nicht sanktioniert so. Ich habe vor ein paar Wochen in der JVA in Straubing gespielt. Ja, so, dann sitze ich gegenüber und dann teilweise kriegst du mit, aus welchem Block kommen die. Also das ist sehr oft Langzeit, also nicht nur oft, sondern sehr, sehr oft Langzeit-Insassen. So. Und dann kommt der Block und die sind so lang und die so, und dann weißt du, kannst du ungefähr sagen, okay, was muss ungefähr die Tat gewesen sein, dass das Strafmaß so hoch ist. Ja, so, also der Moment zu überlegen, der verbale Mord, der wird gar nicht so geahndet. Der echte Mord natürlich ganz anders. Aber ich denke mir manchmal, wenn ich Menschen im Gespräch habe, die mir erzählen, und das höre ich nicht selten, du warst nur ein Unfall. Du warst gar nicht erwünscht. Oder noch schlimmer, wärst du nur nicht auf die Welt, hätte ich dich nur abgetrieben. Und das sind keine Sätze, die ich gerade so einmal gehört habe und so, sondern das ist so oft erzählen mir Menschen, dass das als Überschrift über ihrem Leben steht. Ja.
Wie furchtbar.
Und jetzt geht da ein Mensch und da ist dieser ebenbildliche paradiesische Funken in einem drin und sagt, aber ich bin doch auch wer. Ich darf doch auch sein, ich habe doch nicht da sein, ich weiß doch so. Und gleichzeitig aber dieses traurige Wissen in einem Tragen, ich bin hier nicht erwünscht, ich bin hier nicht, man mag mich hier nicht, ich bin hier nicht, so. Und jetzt will ich alles dran setzen und ich glaube, das kennen wir alle aus unseren Dynamiken unseres Lebens, dass wir sagen, so, jetzt zeige ich es allen. Jetzt zeige ich es allen, dass ich auch wer bin. Und jetzt bemühe ich mich, jetzt strenge ich mich an, jetzt bin ich so. Und dann zahlen wir auf ein Konto ein und die Enttäuschung ist doppelt so groß, wenn wir dann nicht das zurückbekommen, was wir uns eigentlich ersehnen. So.
Ja. Was wir meinen, was wir
kriegen sollen. Was wir eigentlich kriegen, kriegen sollten. Ja. So. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal anschauen, das Pendant, wie Jesus therapeutisch arbeitet, dann landen wir natürlich bei einem meiner Lieblingsmenschen in der
Bibel.
Das ist natürlich die Zachäus-Geschichte. So. Was hat der Zachäus auch als kleiner Mann erleben müssen?
Vielleicht erzählen wir kurz die Geschichte.
Übersehen werden. Die Bibel erzählt uns, es war ein kleiner Mensch, Jesus kommt da und weil er ein kleiner Mensch ist, sieht er nicht so viel, er kraxelt auf dem Baum hoch und der Zachäus, das ist keiner, den man gern hat. Der Zachäus, der hat's drauf, der hat's, glaube ich, wirtschaftlich drauf, der hat diesen Schmerz wahrscheinlich, den der Kain auch genauso gespürt hat. Warum die? Ja? Warum sind, vielleicht denkt sich der Zachäus lang in seinem Leben, hören wir ja nicht in der Bibel, hätte ich gerne. Ja? Ich habe in dem Buch ja bei den Jesus-Begegnungen die Leute zu Wort kommen lassen, was sie uns danach erzählen, aber wir wissen ja auch gar nicht, was die Menschen uns davor, vor der Jesus-Begegnung erzählen. Auch das hätte ich gerne mal.
Ja, voll, dass jemand sagt, natürlich.
Dass der Zachäus mal erzählt, ich möchte mal erzählen, was das für ein Schmerz war, der Übersehene zu sein. Ja? Alle waren so ein, zwei Köpfe größer als ich. Alle waren in der Schule besser als ich, alle waren das, keine Ahnung was.
Ja,
alle, der eine, der ist Soldat geworden oder der andere, das, der war stark genug. So, ich war nur der Kleine.
Naja, oder ich bin schon hineingeboren in eine reiche Familie.
Oder so, genau.
Der andere nicht, diese Ungleichheit.
Genau, und ich musste das anders kompensieren.
Ja,
und dieser Schmerz, den vielleicht der Kain spürt, den vielleicht der Zachäus ähnlich spürt. Ja, so. Also ich bin anscheinend nicht einer, der gesehen wird, sondern kraxelt er auf dem Baum, irgendwie dabei zu sein. Vielleicht intuitiv, unbewusst, weil er sich wünscht, da oben auch mal wahrgenommen zu werden. Und dann bleibt Jesus unter dem Baum stehen und der reduziert ihn nicht Leid, Schuld, Tod auf das, was er getan hat. Ja? Mhm. Der sagt nicht, hey, du Sünder oder du Zöllner oder du irgendwas. Mhm. Er sagt, hey, Zachäus, und er nennt ihn beim Namen. Ich sehe dich da oben, ich nehme dich wahr, komm mal runter. Und ich schenke dir heute deine Würde zurück, die jedem Menschen verdienterweise zusteht. Ich komme heute, ich mache was Verrücktes. Hey, das wird einige Leute aufregen und das ist dadurch nur noch hochtherapeutischer, weil es so konfrontativ auch für die Menschen drumherum ist. Ich gehe zu dir nach Hause und das hat man damals nicht gemacht. Zöllner, Entschuldigung, der war da raus. Ja, zu dem ist man nicht nach Hause gegangen. Mhm. So, und ich gebe dir die Würde und sage, schau mal, indem ich dich besuchen komme, zeige ich, du bist es wert, dass man dich besucht. Ich besuche dich bei dir zu Hause. Mhm. Und plötzlich wird er gesehen. Es gibt verschiedene Therapieformen, die den Wert auch darauf legen, einen Menschen in den Raum zu stellen oder in eine Größe zu stellen. Wir haben uns vorher unterhalten, was wir alles noch vorhaben mit dem mit Jesus, der liebevolle Therapeut. Und dann habe ich gesagt, was ich mir vorstelle, wie ich meine Beratungsgespräche sehe, ist, ich imaginiere eigentlich oder ein Bild, wie ich meine Beratungsgespräche sehe, ist, wie als wenn man in so einem Fernsehstudio sitzt. Und da sitzen sich zwei Menschen gegenüber und ich bin dann so der Moderator und es ist so eine Magazinsendung und mir gegenüber sitzt gerade der wichtigste Mensch der Welt. Das ist mir so wichtig und ich glaube, so wie die Leute mir das zurückmelden in den Gesprächen, spüren sie das auch.
Ja.
Dass da nur dieser Mensch sitzt und die Geschichte, die der Mensch zu erzählen hat, die ist jetzt das Wichtigste, was wir hören. Und das sage ich nicht nur, weil ich mich irgendwie in Wallung bringen will, Beratungswallung. Ich spiele jetzt das so, sondern ich meine das auch ernst, weil ich wirklich tief in meinem Herzen überzeugt bin, dass dieser Mensch in dieser kommenden Stunde es verdient hat, jetzt mal zu spüren, wie wichtig er ist mit seiner Geschichte, wie wichtig mit seiner Lebensleistung, aber auch wie wichtig mit seinem Schmerz und dass das sein darf, dass er jetzt die nächste Stunde einfach sein darf oder sie jetzt sein darf in dieser, so, das ist das, was Jesus schenkt. Und was da passiert in der Zachäus-Geschichte, wenn man da bleibt, sehen wir ja auch, was diese Wunde, was dieser Knoten löst. Also dieser Moment des Nicht-Gesehen-Werdens bringt den Zachäus dazu, alles Mögliche zu tun, um mit Geld, Macht, Erfolg sein Defizit zu kompensieren. So, und jetzt kommt er an den Punkt, dass er etwas entdeckt, dass er sagt, oh, das brauche ich ja alles gar nicht. Jesus sitzt nicht mit ihm rum und sagt, so Zachäus, jetzt ist 17:30, jetzt haben wir ganz schön viel gefeiert, jetzt habe ich dir deine Würde zurückgeschenkt, ich habe noch ein paar andere Termine, jetzt die letzten 20 Minuten wollte ich dir nur schnell noch eine Liste rüberschieben. Also wenn mein Besuch sich hier gelohnt hat, dann müsstest du jetzt losgehen, gibst du den Armen alles zurück und denen, die du betrogen hast und was weiß ich was alles, nur damit mein Besuch hier erfolgreich war, macht Jesus nicht. Mhm. Der Zachäus sagt, ich möchte es wieder gut machen. Er sagt intrinsisch, also aus sich heraus sagt er, ich möchte es wieder gut machen. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich es will.
Und weil ich den Wert wieder habe.
So. Und dann kriegt man eine andere Dynamik an. Ja. Vielleicht nochmal einen kurzen logotherapeutischen Ausflug zu der Frage des Nicht-Gesehen-Werdens und der Macht. Die Logotherapie ist ja die dritte Wiener Psychotherapie-Richtung. Also es gab Freud, der hat den Menschen mit dem Willen zur Macht definiert. Alfred Adler definiert den Menschen mit dem Willen, Freud, der den Menschen mit dem Willen zur Lust definiert. Dann gab es Alfred Adler, Individualpsychologie, der definiert den Menschen mit dem Willen zur Macht. Und Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, sagt, den Willen zur Lust, den hat ein Tier auch. Mhm. Den Willen zur Macht, den hat ein Tier auch. Aber es muss ja irgendwas geben, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Mhm. Und er sagt, der Unterschied zwischen dem Tier und dem Menschen ist, dass der Mensch den bedingungslosen Willen zum Sinn hat. Mhm. Die Sehnsucht, eine Daseinsberechtigung auch zu haben. Mhm. So, und jetzt ist spannend, jetzt sagt Frankl, immer wenn der Wille zum Sinn bei einem Menschen frustriert ist, fällt er zurück in den Willen zur Macht und den Willen zur Lust.
Interessant.
Als ich das zum allerersten Mal vor vielen, vielen Jahren gelesen habe, war das für mich der Moment zu sagen, ich möchte Logotherapeut werden. Ja. Weil das ist für, so, weil dieser Schlüssel, den kannst du auf den Arbeitsplatz, auf Arbeitssituation, Beziehungssituation, Gemeindesituation anwenden. So, immer wenn der Wille zum Sinn frustriert ist bei den Menschen, fällt er zurück in den Willen zur Macht und den Willen zur Lust. So, der Moment, dass der Zachäus versucht zu kompensieren und plötzlich aber, weil er wieder eine Bedeutung bekommt, weil er sein darf, weil er gesehen wird, ins Gestalten kommt und sagt, ich brauche das alles gar nicht und jetzt habe ich die Chance, etwas wieder gut zu machen. Das sind ja die Jesus-Momente, wo Jesus dem Menschen eine Chance gibt, mit seinem Leben eine Antwort zu geben. Wir waren in der letzten Folge bei der Sache, eine Chance, dass es weitergeht, trotzdem weitergeht. Das ist die heilsame Kraft der Jesus-Begegnung, dieses Weitergehen und auch das heißt, ich kann etwas, Leid, Schuld, Tod, ich kann etwas wieder gut machen.
Ich habe jetzt deswegen Gänsehaut, weil das bedeutet ja auch, dass jeder in uns einen Therapeuten trägt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal darauf achte, wen habe ich noch nicht beachtet in meinem Umfeld? Also aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer. Und plötzlich mal auch auf Leute zugehe, mit denen ich noch nie gesprochen habe. Allein da kann ja schon eine Therapie drin sein.
Ja, was Therapeutisches.
Ja, schon, ne? Ja. Dass jemand plötzlich in meinem Arbeitsumfeld, mit dem ich noch nie gesprochen habe, dass ich plötzlich sage, mit dem spreche ich heute mal über sein Leben, wie es ihm geht, was er macht, was seine Träume sind. Und das könnte ja schon einen Ausflug haben bei ihm, wo er sagt, boah, jetzt bin ich gesehen worden von jemandem, wo ich noch nie gesehen worden bin. Nachbar, in der Arbeit Kollege, drüben irgendjemand, ne? Also der mit mir in der Straßenbahn immer fährt. Ne? Also was das für wenn wir alle so leben würden, dann hätte das ja eine irrsinnige Auswirkung. Ne? Oder vielleicht sogar jemand, der auf der Straße sitzt, wo ich nur anspreche und sage, hey, wer bist denn du eigentlich? Wie heißt du? Wo kommst du her? Was hast du? Und allein so ein Gespräch kann ja schon eine Auswirkung haben und eine Heilung.
Ich glaube auch wahnsinnig gut, was du sagst, weil ich das ist sehr, sehr therapeutisch, weil ich glaube, so ein therapeutischer Weg hat ja verschiedene Instanzen. Und ich glaube, einer der grundlegenden Instanzen ist der Moment, mich in meinem Leid gesehen zu fühlen, sind wir bei den Psalmen, klagen dürfen. Der Psalmdichter, der darf klagen und weil er klagen darf, macht er es auch und weil er es machen darf, darf er aber auch irgendwann wieder aufhören. So, das ist ein Moment und ich glaube, therapeutisch, also dieser therapeutische Moment, ich integriere etwas und lerne es, trotzdem meine Antwort zu geben, heißt ja immer auch, ich werde in meinem Leid gesehen. Wenn ich den Emil, wenn wir früher gekickt haben, also noch kleiner war, jetzt wird's härter, weil jetzt werden seine Schüsse härter. aber waren meine natürlich früher härter, die Schüsse. Und ich habe mal ein bisschen zu dolle geschossen, Lager am Boden, ja, so. Und wenn ich dann hin bin, habe ich gesagt, oh, Emil, ist was Schlimmes passiert, hast du dir wehgetan? Und so, ja, dann war er derjenige, der aufgesprungen ist und gesagt hat, nee, alles gut, passt schon, weiter geht's. Wenn ich gesagt habe, ey, komm, aufstehen, weiter geht's, ja, dann ist er zum italienischen Fußballspieler mutiert, lag am Boden, hat gesagt, oh, gelbe Karte, rote Karte, so, schiri, ja, so. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Moment, wenn wir gesehen werden in unserem Leid, dann dürfen wir die Rolle des, auch eine sehr, sehr, sehr erwachsene Rolle des Gestalters einnehmen. Wenn wir immer nur hören, stell dich nicht so an, ist doch nix, wie auch immer, nicht gewertschätzt werden, nicht gehört werden in unserem Leid, in unserem Klagen, dann werden wir aus dem Klagen auch nicht rauskommen dürfen.
Wow, was für eine Tiefe, mit was müsste in deinem Leben geschehen, damit endlich jemand sagt, ich sehe dich. Und da hast du noch einen Gedanken für uns.
Vielleicht kennst du das, dieses stille Gefühl, übergangen zu werden. Nicht, weil dich jemand hasst, sondern weil dich niemand sieht. Nicht gehört, nicht gefragt, nicht gemeint zu sein. Dann wächst der Wunsch, endlich sichtbar zu werden, koste es, was es wolle. Vielleicht hast du auch gelernt, dich dafür anzustrengen, laut zu sein oder vielleicht auch ganz still. Vielleicht ist da bis heute diese tiefe Frage, siehst du mich eigentlich? Und vielleicht beginnt Heilung genau dort, wo du wagst, dich selbst wieder anzuschauen, ohne dich zu vergleichen, ohne zu kämpfen, einfach da zu sein mit deiner Geschichte und mit der Sehnsucht, wirklich gesehen zu werden. Vielleicht darfst du heute spüren, dass dein Wert nicht an deiner Leistung hängt. Du musst sie nicht erst beweisen. Jesus sah die Menschen nicht nur, wenn sie glänzten, sondern gerade in ihrer Schwäche. Er rief sie beim Namen weil sie wertvoll waren. Sein Blick suchte die Beziehung mit den Menschen, nicht ihre Perfektion. Und so konnten sie mit ihrem Leben eine mutige Antwort geben. Was wäre, wenn du deinen Platz nicht erst erkämpfen müsstest?
Was für eine schöne Folge von Jesus, der liebevolle Therapeut. Mit den Urwunden sind wir bei Folge 2 heute, also nächstes Mal Folge 3. Mit Andi Weiß
und Stefan Schwaben wieder.
Was für eine schöne Reise und ich hoffe, ihr könnt da auch das eine oder andere mitnehmen, einen Impuls in euren Alltag einbauen mit dieser heutigen Folge. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Und da beleuchten wir die Urwunde der Verlassenheit mit Hagar. Wow, da geht's auch in die Tiefe. Ich freue mich drauf.